Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Sie ist immer noch die Nummer 1 der Verhütungsmittel in Deutschland, die Antibabypille. Etwas mehr als die Hälfte der Paare sagen, dass sie damit verhüten. Dabei gibt es auch Risiken und Nebenwirkungen.
Die Nebenwirkungen, positiv wie negativ, beziehen sich eben nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die Psyche. Und das war Neuland für mich. Also vieles davon wusste ich nicht.
Sagt die Dortmunder Fotografin Katrin Ahäuser, die sich mit verschiedenen Erfahrungen und Meinungen zur Pille beschäftigt hat und 11 Kurzfilme dazu auf ihrer Seite pillepalle.info hochgeladen hat. Da kommen Pille-Nutzerinnen zu Wort, Befürworter wie auch Kritiker, Ärztinnen und Ärzte aus dem Fach Gynäkologie, ein Apotheker, eine Sexualpädagogin und auch der Arzneimittelexperte Gerd Leske.
Viele Frauen, die wir befragt haben, haben selber dann gesagt, naja, ich habe gedacht, das ist so wie Smarties. Das war überhaupt kein Arzneimittel mehr. Und dieses Image haben, glaube ich, Pillen auch bei vielen in der Praxis, bei vielen Ärztinnen und Ärzten, die solche Pillen verordnen. Und da muss ich doch immer wieder auch an meinen Wunsch appellieren, dass auch Verbraucherinnen und Verbraucher und diejenigen, die Pillen schlucken, sich auch selber nochmal Gedanken darüber machen, was tun sie da, wenn sie beginnen, eine Pille einzunehmen, die dann über 20 Jahre sozusagen eingenommen wird.
Machen wir in eine Stunde Liebe. Wir sprechen über die Pille, über Nebenwirkungen und verschiedene Sichtweisen darauf. Und zum Schluss gibt's noch ein neues Liebestagebuch.
Deutschlandfunk Nova.
Wie kommt man als Fotografin dazu, sich in einem Kurzfilmprojekt, in 11 Filmen, so zwischen 2 und 3 Minuten jeweils, mit der Antibabypille so intensiv auseinanderzusetzen? So wie es Katrin Ahäuser auf ihrer Projektseite Pille Palle Info gemacht hat, wollte ich als erstes von der Dortmunderin wissen.
Ja, ich habe vor ein paar Jahren im Spiegel einen Artikel gelesen über eine junge Frau, die Pille genommen hat, die Jasminell, und daraufhin hat sie eine Lungenembolie bekommen, die sie knapp überlebte. Und dieser Artikel, den ich durch Zufall gelesen habe, der hat mich sehr beschäftigt, weil mir auch klar wurde, wie wenig wir eigentlich in der Gesellschaft über die Pille sprechen als ein hormonelles Medikament, was die Pille nun mal ist. So nach dem Motto, die Würde der Pille ist unantastbar. Kann man fast schon sagen. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt. Und 1-2 Jahre später habe ich dann in einem Fotoworkshop darüber gesprochen, dass ich vermutlich eine Arbeit über die Pille machen möchte. Und plötzlich redeten alle durcheinander und jeder hatte dazu was zu sagen und kam mit einer neuen Studie oder mit einer besseren Verhütungsmethode um die Ecke. Und da begriff ich auch, wie emotional das Thema einfach ist und wie viel Interesse dahinter steckt und dass wir anscheinend nicht genug und nicht ausführlich genug darüber sprechen.
Du hast in deinem Projekt wirklich verschiedene Erfahrungsberichte, was die Pille angeht. Du hast auch mit Frauenärztinnen oder Frauenärzten gesprochen, mit Arzneimittelexperten, Sexualpädagoginnen, verschiedene Sichtweisen. Und trotzdem fragt man sich natürlich auch so ein bisschen, wie ist es eigentlich bei dir selber gewesen? War das nicht ein Problem bei dir? Deshalb war es vorher für dich auch gar kein Thema, über gesundheitliche Schäden nachzudenken?
Das war nicht so wirklich ein Thema. Also ich wusste zwar, die Pille ist ein hormonelles Medikament und irgendwie kann man da auch eine Thrombose von bekommen. Das hatte ich so wirklich gehört, aber mich auch nicht wirklich damit auseinandergesetzt, muss ich ehrlich sagen. Und ich hatte jetzt keine großen Nebenwirkungen, das kann man nicht sagen, außer vielleicht, dass ich meine Kontaktlinsen irgendwann nicht mehr richtig vertragen habe. Und da liegt die Vermutung nahe, dass das mit der Pille zusammenhängt. Das ist natürlich was man im ersten Moment gar nicht miteinander in Verbindung bringt.
Das habe ich auch noch nie gehört.
Ja, aber angeblich ist es so, dass sich die Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit verändern kann, weil die Pille wirkt nun mal im ganzen Körper und je nachdem, wie man veranlagt ist und je nachdem, was man für Vorbelastung vielleicht hat, da wirkt die Pille eben bei jedem ganz anders. Und es steht tatsächlich auch in den Packungsbeilagen drin, dass man mit einem gewissen Risiko auch Sehstörungen zum Beispiel bekommen kann.
Und warum hast du das Ganze dann Pillepalle genannt? Was ja eher so eine Art, als wäre es was Leichtes rüberkommt.
Ja, es ist eben nicht Pillepalle. Also man kann es sehen, wie man will. Es ist einfach ein griffiger Begriff. Zunächst hatte ich gedacht, die Arbeit bedeutungsschwanger zu nennen, weil ich das Wort ganz schön finde. Aber das ist einfach zu lang und zu umständlich, das Pillepalle schon griffiger.
Und du hast auf diesen visuellen Aspekt, will ich auch nochmal eingehen, eben auf pillepalle.info, diese ganzen Interviews, die du geführt hast, versehen aber auch eben, weil du ja Fotografin bist, mit sehr vielen auch Fotografien oder verschiedenen Momentaufnahmen aus dem Leben dieser verschiedenen Personen, Ärzte in ihrer Praxis, aber die Frauen mit ihren Erfahrungsberichten dann teilweise auch beim Sport oder wie sie unterwegs sind in der Stadt. War so deine Absicht, kleine Porträts zu schaffen?
Ja, das war tatsächlich die Absicht, dass man den Zugang zum Thema über die Person bekommt. Weil einfach nur Pillenpackungen zu fotografieren, das kann das Thema, glaube ich, nicht transportieren, sondern das funktioniert über die persönlichen Erfahrungsberichte. Ob das jetzt ein Experte ist oder eine Frau, die die Pille gerade nimmt oder abgesetzt hat. Also die Person steht im Mittelpunkt und wenn man sich mit der identifizieren kann oder mit uns, mit dem Team hinter den Filmen. Es kommen auch manchmal so kleine Making-of-Szenen vor oder dass man jemanden aus dem Off sprechen hört. Dann wird das Ganze einfach lebendiger und man bekommt einen besseren Zugang zum Thema.
Sagt die Fotografin Katrin Ahäuser über ihr Projekt Pillepalle, das ihr euch übrigens auch auf Instagram anschauen könnt. Die hormonelle Verhütung mit der Pille kann positive Wirkungen haben. Also für viele ist ein Argument, weniger Schmerzen zu haben, wenn sie ihre Tage haben. Überhaupt regelmäßiger die Blutungen zu haben, die Monatsblutungen. Dann der Klassiker schöne Haut. Aber es gibt eben auch vereinzelt sehr negative Wirkungen. Zum Beispiel können die Venen verstopfen. Das Risiko für eine Thrombose ist bei manchen Pillenarten und für bestimmte Frauen höher. Im Projekt Pillepalle spricht Katrin Ahäuser mit Corinna, 21, die vor 2 Jahren eine tiefe Beinvenenthrombose hatte.
Ich bin morgens zur Bahn gelaufen, habe einen Krampf im linken Bein bekommen. Zu Hause habe ich dann meine Schlafanzughose angezogen. Und da hat mein Papa gesehen, dass mein Bein total blau und dick war. Und hat dann den Krankenwagen gerufen und hat am Telefon schon gesagt, dass er glaubt, dass es eine Thrombose sei. Ich bin ein paar Tage vorher umgeknickt, aber das ich hatte danach nichts gemerkt. Ja, es wurde dann so abgetan, dass es dann wahrscheinlich davon kommt und ich soll ein bisschen rumlaufen. Die Thrombose war halt vom Knöchel bis ungefähr bis hier oben fortgeschritten. Deswegen habe ich ja dann auch die 2 Stents in die Leiste bekommen.
Also für Corinna war das eine sehr schwierige Erfahrung, die auch ihr Leben jetzt noch prägt. Zum Beispiel im Alltag, Sport kann sie in der Form nicht machen, den Sport, den sie gerne machen möchte, den Tanzsport. Wie bist du an so eine Geschichte drangekommen?
An Corinna bin ich über eine junge Frau rangekommen, die eine Arbeit im Bereich Gesundheitswesen über die Pille gemacht hat. Und dort hat sie viele Frauen interviewt, unter anderem Corinna. Und die habe ich kontaktiert und so ist dann der Kontakt zustande gekommen.
Das ist ein sehr emotionales Interview, was du da führst und man merkt, da ist ein sehr junges Leben, was schon ziemlich durch die Einnahme der Pille sich verändert hat.
Auf jeden Fall hat Corinna das sehr mitgenommen und es würde wahrscheinlich jedem von uns so gehen, der in jungen Jahren plötzlich eine Thrombose erleidet und die auch nicht direkt erkannt wird, obwohl die Zeichen ja eindeutig waren. Das Bein war blau, dick geschwollen, aber selbst die Notärzte haben sich wahrscheinlich gedacht, das kann nicht sein, dass eine junge Frau damals im Alter von 19 Jahren mal eben eine Thrombose bekommt.
Und sie hatte nur wenige Monate die Pille genommen und hatte explizit beim Beratungsgespräch wirklich nach dieser Thrombosegefahr auch gefragt.
Genau, ihre Mutter hat sie darauf hingewiesen, eben das anzusprechen, das Thromboserisiko. Und bei Corinna war es so, dass sie eine Pille verschrieben bekommen hat, die das synthetische Gestagen Cyproteron-Acetat enthält. Und diese CPA-haltigen Pillen, die sind gar nicht zur Verhütung gedacht. Also die sind in erster Linie dafür gedacht, um eine schwere Akne beispielsweise zu behandeln, dann wenn eine Antibiotikatherapie gescheitert ist. Also auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte weist darauf hin, dass solche Pillen nicht in erster Linie zum Verhüten, sondern für eine therapeutische Behandlung gedacht sind. Und sie hatte überhaupt keine Akne, hat aber dennoch diese Pille verordnet bekommen.
Und auf der anderen Seite gibt es eben auch Frauen, die bei dir auf der Seite zu Wort kommen, die gar keine Probleme mit der Pille hatten oder haben, wie zum Beispiel die Studentin Enya.
Und damit meine Periode regelmäßig ist, damit die nicht so stark ist, damit ich weniger Rückenschmerzen dabei habe und so. Deswegen habe ich die jetzt genommen. Also jetzt habe ich andere Gründe auch, weswegen ich die Pille nehme anstatt der Verhütung. Es ist gemütlich. Man muss sich um nichts kümmern, man weiß genau Bescheid. So, ja, jetzt kriege ich meine Tage, super. Und auch nicht so stark, weil die Pille ja auch irgendwie das alles ein bisschen, keine Ahnung, reduziert. ist schon easy.
Also Enya ist 21, plädiert zwar auch für einen differenzierten Umgang oder eine differenzierte Information zur Pille, aber hat selber keine Probleme. Und ich glaube, in ihrer Art, wie sie über die Pille denkt, da erkennen sich viele drin wieder. Ist so eine Unbekümmertheit. Das macht ja auch vieles leichter.
Ja, auf jeden Fall. Also Regelschmerzen werden weniger, wie Enya auch schon gesagt hat. Und auch die weitere Begleiterscheinung, also Schmerzen am Rücken zum Beispiel oder an den Beinen, die man während der Periode haben kann, das nimmt ab. Und viele Kombi- bzw. Mikropillen, das sind die beliebtesten Pillen heutzutage, die haben neuere Gestagene und einige davon haben eben auch eine sehr gute positive Wirkung auch noch auf die Haut. Und wer freut sich nicht, wenn das Hautbild einfach besser ist und wenn man während der Periode, wo man ja eher zu einer unreinen Haut neigt, dann nicht mit Pickeln rumlaufen muss, ist ganz klar. Und darüber hinaus hat die Pille auch, wie ich eben schon angesprochen habe, einen therapeutischen Nutzen. Also es gibt auch einige Vorteile, die klar auf der Hand liegen.
Mhm. Eine Stunde Liebe hier. Wir sprechen über das Online-Projekt Pillepalle. 11 Kurzfilme sind das, die verschiedene Aspekte zur Antibabypille beleuchten. Die Namen der Interviewpartner, die sind meist abgekürzt und zu Wort kommt auch zum Beispiel der Frauenarzt Wolfgang B. aus Gütersloh. Er ist ein ganz klarer Befürworter der Pille.
Wenn eine schwere Akne vorliegt oder auch Behaarungen, also männliche Behaarungsmuster, das kann man ja wunderbar mit der Pille behandeln. Und auch ruhig mit 14, 15, auch wenn die Mütter häufig natürlich kritisch gucken. Aber für das Hautbild ist das wichtig, früh anzufangen. Da ist man wirklich als Mädchen auch selber schuld, wenn man sich nicht die Pille verordnen lässt.
Also das ist dieses Argument, das wir eben schon mal gehört haben, dass viele positive Aspekte, Wirkungen der Pille benannt werden. Und dieser Arzt, auch auf die Risiken einer Thrombose angesprochen, sieht diese Risiken nicht so wirklich gegeben. Und das hören wir uns auch noch mal kurz an.
Man muss über das Thromboserisiko aufklären, aber es wird ja immer so ein bisschen überschätzt. Also es ist eine von 10 oder 2 von 10.000 Frauen, die vielleicht durch die Pille eine Thrombose bekommen, aber 20 von 10.000 Schwangeren, die eine Thrombose bekommen, also ein vielfach erhöhtes Risiko. Insofern muss man halt immer gucken, womit vergleicht man das. Das wird ja auch ein bisschen falsch wiedergegeben oder durch falsch interpretierte Statistiken auch so veröffentlicht, dass manche Pillen gefährlicher seien als andere. Die Wissenschaftler sind sich eigentlich einig, dass das Quatsch ist. Das Risiko einer Thrombose allein durch das Östrogen, durch den Östrogenanteil in der Pille bestimmt wird.
Jetzt hattest du, Katrin, auch Gespräche mit Wissenschaftlern, die das ganz anders sehen.
Ja, es gibt da durchaus unterschiedliche Meinungen, auch wie oft eine Thrombose denn auftreten kann. Zum Beispiel der Arzneimittelexperte Gerd Gläske, der sagt, bei 7 bis 14 Frauen von 10.000 kann eine Thrombose auftreten. Und den Arzt, den wir eben gehört haben, der sagt, das sind 1 bis 2 Frauen, da kann eine Thrombose auftreten. Also es kommt auch immer ganz darauf an, mit welchen Studien sich derjenige beschäftigt hat oder welche persönlichen Erfahrungen er in seiner Praxis und so weiter gemacht hat. Da gehen die Meinungen doch durchaus weit auseinander.
Was spannend ist, ist, dass du auch noch mit einer anderen Frauenärztin gesprochen hast. Und da kommt noch mal ein Aspekt. Viele junge Frauen kennen das vielleicht, wenn man sich informieren will zur Pille. Dann kommt es drauf an, was man für einen Frauenarzt oder für eine Frauenärztin hat, ob die sich jetzt viel Zeit für einen nimmt oder nicht. Und dieser Aspekt Zeit und wie das überhaupt honoriert wird, darauf geht die Frauenärztin Fatma ein.
Vieles, was wir in der Praxis machen, wird ja überhaupt nicht honoriert. So eine halbe Stunde sprechen, da gibt es keine Ziffer für, da gibt es 0 Cent für. Früher gab es eine Pauschale, früher gab es so eine Aufklärungspauschale. Das ist alles weg. Also das sind, wenn man mal bedenkt, wenn ich mal so eine Zahl vielleicht mal sagen darf, was es bedeutet, pro Quartal eine Patientin vorzusorgen, sie regelmäßig untersuchen, Abstriche zu machen, aufzuklären. Dann gibt es pauschal 35,77 Euro dafür. Die kann auch 10-mal dafür kommen.
Also dieser finanzielle Aspekt, was die Beratung bei den Ärzten angeht, der scheint auch eine Rolle zu spielen.
Ja, also Zeit ist einfach ein ganz wichtiger Faktor, denn gerade bei der Erstverschreibung muss eine Frauenärztin eigentlich ganz viele Fragen stellen, um erstmal herauszubekommen, welche Voraussetzungen sind denn gegeben, dass ich der Frau, der jungen Frau vielleicht die Pille verschreiben kann oder auch nicht. Und das sind Fragen, die kann man nicht in 10 Minuten abhandeln. Und da aber diese Beratungspauschalen, dass die nicht mehr gibt und nicht mehr vergütet werden, also dass die Zeit nicht mehr vergütet wird, das wirkt sich eben dann so aus, dass einige Ärzte an der Stelle anscheinend sparen. Und das kann dann fatale Folgen haben, muss es natürlich nicht. Aber zum Beispiel, ob eine Patientin eine Blutgerinnungsstörung hat, ob da ein Verdacht besteht und ich die vielleicht an ein Gerinnungszentrum verweisen muss, wo ein Bluttest gemacht werden muss, das kann ich nur herausbekommen, indem ich eine ganz gründliche Voruntersuchung, Anamnese mache und auch Fragen stelle zur Familiensituation. Hat denn die Mutter vielleicht schon mal in jungen Jahren eine Thrombose gehabt und so weiter? Und das muss alles vorher abgeklärt werden.
Aber neben dem zeitlichen Aspekt kommt noch was Zweites hinzu bei den Ärzten, ist nämlich der Einfluss der Pharmaindustrie. Darauf geht diese Frauenärztin, mit der du gesprochen hast, auch ein. Wie sehr man da im Grunde teilweise geschenkeartig Pakete bekommt, wo dann Testprodukte drin sind, die man dann verteilen kann an seine Patienten und so weiter.
Ja, also sie nimmt keine Pharmavertreter in Empfang, aber sie bekommt dennoch unaufgefordert Werbematerial geschickt. Und es ist auch so, dass viele Frauenärzte Werbebroschüren weitergeben. Und da kann ich nur jedem raten, immer ins Impressum zu schauen, ob das unabhängige Informationen sind oder eben, ob diese Informationen von der Pharmaindustrie kommen. Das Gleiche gilt auch für Internet-Webseiten. Also wenn man im Internet nach der Pille sucht und Nebenwirkungen oder was auch immer, dann sollte man im besten Fall direkt mal ins Impressum schauen, ob da etwas von Advertise GmbH steht oder ein bekannter Hersteller sich dahinter verbirgt. Das sieht man der Seite einfach nicht an. Also die sind natürlich optisch oft gut aufgebaut, gut gestaltet, sprechen junge Frauen an, aber sind nicht seriös.
Eine Nebenwirkung der Pille, Lustlosigkeit. Darüber spricht im Online-Projekt Pillepalle von Katrin Ahäuser die Fotografiestudentin Ricarda.
Ich bin jahrelang nicht darauf gekommen, dass es mit der Pille zusammenhängen kann. Ich habe das erst in den letzten 2 Jahren vermutet, aber vorher habe ich eher mich selbst angezweifelt und nicht die Pille. Und das ist für beide Seiten ganz, ganz furchtbar, weil ich wusste, mein Freund wünscht sich Sex. Und ich wünsche mir, dass ich mir Sex wünsche, aber ich wünsche es mir ja nicht. Was soll ich denn jetzt tun? Ich hatte dann hinterher auch den Vergleich, als ich die Pille abgesetzt habe und dann das erste Mal wieder einen Partner hatte, war die Libido halt da. Da hatte ich dann Lust, aber vorher nie. Und die Pille habe ich ziemlich lange genommen.
Das ist eine Erfahrung, über die junge Frauen in den letzten Jahren vor allem immer öfter öffentlich auch sprechen. So mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Katrin?
Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass man langsam anfängt, mehr darüber zu sprechen und das anscheinend auch ernster zu nehmen. Und es ist auch schwarz auf weiß nachzulesen, dass diese Nebenwirkungen vorkommen. Also wenn man in den Beipackzettel schaut, dann ist es nicht unwahrscheinlich, je nach Präparat, das da steht, kann eine von 100 Frauen betreffen, was eine verminderte Libido betrifft oder auch Depressionen bzw. depressive Verstimmung, kann je nach Präparat, wie gesagt, auch eine von 10 Frauen betreffen. Also es gibt tatsächlich diese Risikoangaben und es ist im Beipackzettel nachzulesen. Also natürlich können da immer mehrere Gründe dahinter stecken. Das lässt sich nicht sofort an einer Sache festmachen. Aber die Pille kann durchaus da eine Rolle spielen.
Dass man die Beipackzettel nicht wirklich studiert, das glaube ich, da können sich viele an die eigene Nase fassen, das passiert vielen. Spannend finde ich, dass du mit einer Sexualpädagogin auch gesprochen hast, mit Renate, die an einen historischen Aspekt der Aufklärung erinnert. Also früher wurde vielleicht viel mehr über Sexualität erklärt und aufgeklärt.
In den 20er Jahren gab es 4-mal mehr Beratungsstellen als heute und es war eine Bewegung von unten. links- und kirchenorientiert. Also diese beiden Stränge. Dann ist das mit einem Schlag im Nationalsozialismus niedergemäht worden, ist ja klar. Mit einem Schlag ist das ganze Faktenwissen einer ganzen Generation vorenthalten worden. Und in den sogenannten grünen 50ern musste ein ganzes Volk wieder neu aufgeklärt werden.
Also es ist immer so wellenbewegungsartig, was Aufklärung über Sexualität angeht. Und wie ging es dir denn, Katrin, mit deinem Projekt, als du dich so eingelesen hast in die ganzen Nebenwirkungen und die verschiedenen Aspekte der Pille? Hattest du auch das Gefühl, das sind ja alles Aspekte, die du so vorher nicht wahrgenommen hattest?
Ja, es ist auf jeden Fall ein riesiges Feld. Und wenn man mal in die Packungsbeilagen schaut, da stehen Sachen drin, an die denkt man einfach gar nicht. Und ja, also die Nebenwirkungen, positiv wie negativ, beziehen sich eben nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die Psyche. Und das war Neuland für mich. Also vieles davon wusste ich nicht.
Was wäre jetzt so dein Wunsch mit Pille-Palle? Was würdest du dir wünschen, dass Leute sich die Seite angucken und dann einfach nochmal andere Einblicke bekommen?
Dass einfach mehr darüber diskutiert wird und gesprochen wird und man sich vielleicht auch nochmal damit auseinandersetzt, was nehme ich da eigentlich für eine Pille, was ist da überhaupt drin und brauche ich die noch, vielleicht habe ich ja gerade gar keine Beziehung und muss gar nicht verhüten, überwiegen dann wirklich die ganzen Vorteile oder nicht, also ja, ich möchte einfach für mehr Kommunikation sorgen über die Pille.
Sagt die Dortmunder Fotografin Katrin Ahäuser. Wenn ihr neugierig auf ihr Projekt geworden seid, pillepalle.info. Da findet ihr diese 11 Kurzfilme und Infos auch zu den ganzen Menschen, die da erzählen. Von Ärztinnen über Apotheker, über Beratungsstellen und auch ganz einfache Erfahrungsberichte sind dabei. Und ich will euch auch noch auf eine Stunde Liebe-Ausgabe aufmerksam machen. Die verlinken wir auch noch auf unserer Seite bei Deutschlandfunk Nova. Die Sendung mit der Autorin Sabine Krei. Sie hat 17 Jahre lang die Pille genommen und sich dann deutlich dagegen entschieden.
Weil ich für mich persönlich mir angeschaut habe, was ist der Nutzen, den mir die Pille bringt und was sind die potenziellen Kosten, die damit verbunden sind, also was meine Gesundheit betrifft und einfach meine persönliche Erfahrung daraus, die Pille abzusetzen und dann festzustellen, was für einen Einfluss die also auf meine Persönlichkeit gehabt hat, dann von anderen Frauen zu hören und zu lesen, die mir also das Gleiche schildern, teilweise noch Schlimmeres schildern, was sozusagen unter der Pille sich für sie im Leben verändert hat. Das ist für mich ein Argument zu sagen, also ein Produkt, was so unabsehbar ist in seinen Folgen. Warum soll ich das machen, wenn es andere Wege gibt?
Freiheit von der Pille, so heißt das Buch von Sabine Krei. Also es ist eine persönliche Unabhängigkeitserklärung, erklärt sie es. Also es soll keine Entscheidungshilfe sein für Frauen, Pille ja oder nein. Sabine will zum Denken anregen. Ob es richtig ist, dass viele von uns oft schon im Mädchenalter mit der hormonellen Verhütung angefangen haben. Sabine selbst war 15 Jahre alt. Ihr hört eine Stunde Liebe. Im Liebestagebuch gibt es eine neue Geschichte von Emil. Er ist ja verheiratet mit Mael. Die Namen der beiden haben wir auf ihren Wunsch hin geändert. Die zwei führen eine offene Ehe, haben also Dates mit anderen und sie sind Eltern. All das auch noch neben dem Job unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer einfach.
Wir haben dann auch vor allem gemerkt, dass wir uns auch teilweise einfach ein bisschen vernachlässigt haben, weil man dann gleichzeitig auch noch irgendwelche Dates oder irgendwelche Leute, die einem schreiben, im Kopf hat. Und da gab es vor ein paar Wochen einen Abend, wo Mael ein bisschen länger unterwegs war. Und sie hatte irgendwie gemeint, sie kommt irgendwie um 10 wieder. Und sie kam da aber erst irgendwie wieder so um 11. Und ich habe mir einfach gedacht, hey, was ist los? Hat sie sich vielleicht noch mit jemandem getroffen? Oder keine Ahnung, ich war einfach so ein bisschen, habe mir so ein paar Gedanken gemacht und konnte einfach nicht, glaube ich, ruhig schlafen. Als sie dann zu Hause war, habe ich sie drauf angesprochen. Und lustigerweise war dann genau in dieser Stunde, hatte sie gerade sich nicht mit jemandem getroffen, aber mit zwei Männern geschrieben, mit denen sie schon länger Kontakt hat und mit dem einen, glaube ich, auch so ein bisschen gesextet hatte. Ja, in der Situation war es einfach so, dass wir das ein bisschen schleifen gelassen hatten und einfach nicht Zeit miteinander verbracht haben. wirklich nur zu zweit und das irgendwie nicht geschafft haben organisatorisch, mal ein Wochenende oder mal einfach am Wochenende einen Tag unsere Tochter zur Oma zu bringen, auch über Nacht, was wir zum Glück können. Aber dann haben wir eben in der Zeit davor einfach dann an dem Abend sind wir beide feiern gegangen oder haben uns mit anderen Freunden getroffen und haben eben nicht dann einfach mal diese freie, heilige, schöne Zeit mal einfach miteinander verbracht. Mir war das total arg und das habe ich ihr auch gesagt an dem Abend. Und das hat sie gehört und auch verstanden. Und wir haben das dann direkt an dem folgenden Wochenende umgesetzt. Also die Kleine war über Nacht bei der Oma und am Morgen hatten wir eine Situation, wo wir aufgewacht sind, ausschlafen konnten, weil normal wacht unsere Tochter eben so um 7 Uhr auf, auch am Wochenende. Und dann haben wir einfach mal bis 10 durchgeschlafen und sind dann eben total entspannt aufgewacht und haben uns geküsst und gekuschelt und uns umarmt. Und dann wurde da einfach mehr draus und sie ist einfach dann ins Bad kurz verschwunden, hat mir aber nicht gesagt, dass sie einfach irgendwie kurz Zähne putzen möchte, dann wieder zurückkommt. Und ich lag dann da und war mir nicht ganz sicher, okay, kommt sie jetzt wieder, kommt sie nicht? Und dann hat sie ein bisschen länger gebraucht und dachte ich, ah, okay, also irgendwie passt sie gerade nicht. Und dann bin ich aufgestanden, habe die Fenster aufgemacht und gelüftet. Und dann kam sie endlich und hat gemeint, hä, wieso bist du nicht mehr im Bett? Und ich so, ja, hä, ich habe das nicht gecheckt, dass du jetzt einfach kurz ins Bad bist und dann wieder zurückgekommen bist. Dann haben wir uns wieder ins Bett gelegt. Aber dann war einfach irgendwie der Moment weg. Und es ist dann voll schwer gefallen, irgendwie da direkt wieder anzuknüpfen und einfach weiterzumachen. Gleichzeitig so ein bisschen im Kopf halt den Druck, okay, wir haben irgendwie jetzt irgendwie seit 2 Wochen keinen Sex gehabt. Also so ein bisschen, hey, es wäre jetzt schön, wenn es funktioniert, aber das macht es dann halt im Moment nicht einfacher, sondern eher schwerer. Und das ging dann so weit, dass ich dann irgendwann auch keine Lust mehr hatte und irgendwie auf ihr lag und aber einfach dann runtergerückt bin und mich hingelegt habe. Und dann hat sie angefangen zu weinen. Das war für mich total krass natürlich. Also wenn meine Frau weint, wenn Mael weint, ist es super intensiv, auch für mich. Und ich bin dann auch total emotional direkt geworden. Und sie hat dann einfach erzählt, boah, wieso kriegen wir das manchmal nicht hin? Und wieso ist es manchmal so schwierig? Und das hat dann echt ein bisschen gedauert. Und dann haben wir darüber gesprochen, okay, wir haben uns irgendwie keine Zeit genommen. Und nur weil wir jetzt gerade die Zeit haben, heißt es nicht, dass wir dann noch Sex haben müssen. Auch wenn wir irgendwie uns das beide wünschen. Der Plan war dann einfach dort in diesem emotionalen Gespräch einfach, okay, wir müssen uns mehr Zeit dafür nehmen, dann ist da nicht so ein Druck dahinter und dann passiert es auch ganz von alleine. Und witzigerweise haben wir uns dann über das Mael geweint hat und ich dann irgendwie auch fast weinen musste, halt umarmt und dann lag ich auf ihr und dann plötzlich war die komplette sexuelle Energie wieder da. Und dann hatten wir unglaublich wunderschönen, wilden Sex und es war super gut. Und diese ganze Last oder diesen ganzen dummen Gedanken, die man sich gemacht hat und Druck, waren dann verpufft und waren weg. Und das ist eben das, was wir eben da nochmal so gelernt haben. Wenn wir uns nicht die Zeit zu zweit geben und uns irgendwie voneinander entfernen, dann funktioniert auch offene Beziehung nicht.
Emil erzählt im Liebestagebuch immer von seiner offenen Ehe mit Kind und das sehr offen. Danke dafür. Eine Stunde Liebe kommt zum Ende. Ich bin Shanli Anwar. Genießt den Frühling und danke fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.